kurz angefangen mit dem Web und da würde ich noch ein paar Worte halt dazu sagen, speziell zu HTML. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass HTML, das ist keine Programmiersprache, sondern das bezeichnet man gern so als Layout-Sprache. Das heißt also, das ist eine Sprache, mit der sie so die visuelle Darstellung am Bildschirm angeben können und dementsprechend der Browser würde das verarbeiten und dann entsprechend auch die Inhalte am Bildschirm so darstellen, wie sie sie durch diese HTML-Sprachkonstrukte eigentlich angeben. Dazu würde ich jetzt so eine kleine Einführung geben. Jemand, der sich mehr da interessiert, da gibt es so ein Tutorial, da habe ich den Link reingetan mit dem Self-HTML. Und da kann sich jeder das im Detail anschauen und da stehen dann natürlich auch sehr viel mehr an Aspekten drin, beziehungsweise an Informationen, als wie ich das jetzt hier auch präsentieren werde. Das Ganze ist so, das bezieht sich natürlich auf Text, aber auch auf Grafiken und Text zum Beispiel, Paragraph, Listen, Tabellen und so weiter, wie das Ganze dargestellt wird. Bei Grafiken ist es eher so in die Richtung, soll das Ganze in der Originalgröße dargestellt werden, soll das verkleinert werden, soll das vergrößert werden. Das heißt, da gibt es keine Grafikverarbeitung, sondern höchstens nur eine Möglichkeit der Skalierung, die hier gemacht werden kann. HTML-Befehle bestehen also immer aus diesem Start-Tag und End-Tag und diese Tags geben dann immer genau an, was damit gemacht werden soll. Gelegentlich kann dieses Ende-Tag an sich fehlen, sondern da ist nur das Start-Tag vorhanden. Ein weiterer Punkt ist so, dass bei diesen Tags gibt es keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung, sondern Groß und Klein, das ist egal, wie Sie das schreiben. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal so als Beispiel anschaut, dann schaut so eine HTML-Seite so aus, HTML, das ist wer also hier so ein Start-Tag und das hier wäre das zugehörige End-Tag. Und man sieht schon, der Start-Tag ist ohne den Schrägstrich, das End-Tag ist immer mit dem Schrägstrich. Also das ist genau das Teil spezifiziert, das Ende und das ist der Name von dem Tag und das bezieht sich dann immer auf dieses Anfangs- oder Start-Tag, das unmittelbar, also in der Reihenfolge dann davor ist. Das heißt also effektiv würde man hier zurückgehen, bis man einen Start-Tag findet, das HTML heißt. Dann gibt es hier diesen Dokument-Header. Das heißt also, das ist mehr oder weniger so eine Art Überschrift. Da steht der Titel drin und sonstige Informationen über Autor. Und dann kommt hier der Inhalt. Und das sieht man hier schon. Da habe ich also hier bei dem Inhalt, der wird mit Body eingeleitet. Hier ist das zugehörige Ende-Tag. Dann habe ich hier einen Paragraph, also einen Absatz. Das ist der Anfang vom Absatz, das ist das Ende vom Absatz. Dann habe ich hier eine Liste, und zwar eine Liste, die nicht nummeriert ist, also dieses UL, da gibt es auch, wie wir später sehen, OL. OL sind nummerierte Listen, UL sind unnummerierte Listen. Hier ist der Anfang, hier ist das Ende. Und dann habe ich hier die Listenelemente, also LI, nämlich hier, das ist ein Element, zwei, das zweite, das dritte und das vierte. Das ist mal so ganz trivial ein einfaches Beispiel, wie so eine HTML-Seite ausschaut. Und wir können dann natürlich jetzt mal durchgehen, was gibt es überhaupt so für Tags. Das eine sind natürlich hier so Struktur-Tags. Und Struktur-Tags dienen also dazu, das HTML-Dokument etwas zu strukturieren. Und das Einfachste ist also dieses HTML und Slash oder Schrägstrich HTML, das ist immer hier so das gesamte Dokument. Und der Browser sucht hier, wenn er eine Webseite bekommt, immer hier nach diesen beiden Tags, um zu wissen, wo oder wo beginnt die HTML-Seite und wo hört sie auf. Und das zwischendrin, das ist dann genau das, was er versucht, am Bildschirm darzustellen. Dann gibt es hier dieses Head, das haben wir gesagt, der Dokumentkopf. Das Ganze bezieht sich immer auf das gesamte Dokument. Und Beispiele dafür sind ja hier Titel, dann hier, wer war der Autor, dann das andere ist, was auch reingeschrieben wird, ist beispielsweise, welche Software haben Sie verwendet, um das Dokument zu erstellen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dings, das ist jetzt glaube ich Englisch, gell? Im Deutschen ist das Unihau. Und also hier, das sind oft Sachen, die nicht außer Titel, das wird natürlich dargestellt, aber der Titel, das ist genau das, was dann unten zum Beispiel in dem Bar da unten, also in der Leiste angezeigt wird. Das bezieht sich also hier drauf. Dann Body, das ist der gesamte Inhalt. Und da gibt's natürlich jetzt beispielsweise so wie Paragraph oder Absatz. Da ist es oft so, da gibt's eine Ausnahme, wenn Sie hier sagen P und dann schreiben Sie Text hier und Text und dann geht's hier wieder mit P weiter. Das heißt also hier fehlt das Ende-Tag. Dann dieses nächste P würde automatisch das vorhergehende beenden. Also hier P ist so ein typisches, wo das Ende-Tag fehlt gelegentlich. Wenn Sie es korrekt schreiben, würden Sie es hinschreiben. Der andere Punkt, den man hier bei so einem Absatz sehen kann, oder was ich darauf hinweisen will, wenn Sie das in so einem Textsystem schreiben, dann machen Sie also hier so eine Neuzeile rein, machen hier eine Neuzeile rein, hier eine Neuzeile und dann wundern Sie sich hinterher, dass in der visuellen Darstellung auf der Seite sind diese Neuzeilen verschwunden teilweise und dann ist eine Neuzeile hier drin. Das Ganze kommt daher, diese Neuzeilen, die werden an sich bei der Darstellung ignoriert vom Schreiben, sondern was der Browser hier macht, der nimmt den Absatz und versucht jetzt in ihrem Fenster den Text so darzustellen. Und dann schaut er halt nach, wie breit ist das Ganze und der schreibt halt dann die Zeilen so lange hin, wie er an sich Platz im Fenster drin hat und dann macht er automatisch einen Zeilenumbruch. Das heißt also, das ist ähnlich wie das beispielsweise diese Office-Systeme machen, die dann so einen automatischen Zeilenumbruch machen wollen. Wenn Sie jetzt wirklich sagen, da möchte ich aber jetzt halt hier einen Zeilenumbruch haben, dann gibt es hier die Möglichkeit, so einen speziellen Befehl reinzumachen, nämlich dieses BR. Und BR bedeutet, an der Stelle soll eine Neuzeile beginnen. Und auf diese Weise erzwingen Sie so einen Zeilenbruch. Das andere ist auch so, wenn Sie sagen wollen, Sie wollen den Text so präsentiert haben, wie Sie das schreiben, dann würden Sie hier den Text schreiben so und Sie würden das Ganze kennzeichnen mit diesem Pre und nicht mit dem P. Und Pre heißt Pre-Formatted. Das heißt also, in dem Fall würde der Browser das so übernehmen, wenn hier eine neue Zeile ist, macht er auch eine neue Zeile ist, wenn hier eine ist, macht er auch eine. Das heißt, er würde ganz konkret die Darstellung so machen, wie Sie das bei der Aufschreibung hier definiert haben. Wenn Sie es so schreiben wie hier, ohne BR, dann ist es so, dass alle Neuzeilen ignoriert werden und er legt den Text halt so aus, wie er am besten passt. Bei dem hier haben Sie das Problem, wenn Sie beispielsweise das Fenster recht breit machen und Sie haben das, sage ich mal, so mittelschmal an sich vom Layout geschrieben, dann ist rechts ein Haufen weißer Platz. wenn Sie auf der anderen Seite jetzt das Fenster ganz klein machen, dann bleibt also hier diese visuelle Darstellung immer noch und das Ganze geht dann rechts am Fenster raus und Sie müssen dann mit dem Scrollbar hin und her fahren, um den Text zu lesen. Im anderen Fall ist es natürlich so, wenn Sie das Fenster kleiner machen, dann macht er einen neuen Zeilenumbruch und legt die Texte so aus, dass alles immer genau ins Fenster reinpasst. Also hier haben Sie mehr Flexibilität, hier haben Sie die Festlegung, dass es genau so dargestellt haben, wie Sie es dargestellt haben wollen. Also hier gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu formatieren. Dann haben wir hier diese Überschriften. Die Überschriften haben keinen Text. Überschriften haben natürlich einen Text. Das heißt also, hier ist die Überschrift zwischendrin als Text. Und jetzt gibt es H1 bis H6. Und das ist abhängig davon, kann man sagen, hier, das ist sehr groß. Und bei H6, das ist hier klein. Und das heißt natürlich hier, da nimmt er einen sehr großen Font und dann vielleicht auch entsprechend fett gedruckt. Hier bei dem H6 nimmt er einen relativ kleinen Font. Dann haben Sie hier, das hat keinen Text, das HR. Und deshalb, was man hier sieht, es gibt kein Ende. Sondern was hier gemacht wird, wenn Sie hier HR schreiben, dann bedeutet das, er macht eine Linie, die geht dann bis zum Ende. Und dann, wenn hier was weitergeht, also wie hier P oder irgendwas, dann würde das hier unter der Linie anfangen. Das heißt also, Sie haben hier an sich keinen, mit HR haben Sie keinen Text assoziiert damit, sondern damit machen Sie nur einen Strich. Das sind so ein paar einfache Beispiele von Strukturtags. Und dann gibt es hier diese entsprechenden Listen. Und Listen, also UL ungeordnete Liste, OL geordnete Liste und dann die Elemente. Und dann gibt es natürlich hier die Möglichkeiten, dass Sie hier beispielsweise angeben können, was Sie da haben wollen. Nämlich also hier so ein Kreis, Disk, dann können Sie hier der gefüllt ist, dann können Sie hier angeben, also sowas wie das hier, dann Circle, das ist wieder sowas, oder Sie können angeben, also hier Square, dass Sie hier sowas haben wollen. Und das würde dann beim Layout vor diesen Listenelementen geschrieben werden. Das heißt also hier der Punkt, dann hier so ein Kreis. Hier können Sie angeben, ob Sie es numerisch haben wollen, ob Sie es mit I haben wollen oder auch die Möglichkeit, dass Sie hier das Ganze halt römisch haben wollen. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, gibt es auch irgendwie alphabetisch, also hier, ich glaube I gibt es schon, aber dann gibt es halt noch alphabetisch A, B, C und so weiter. Und sind hier die Listenelemente, wie ich vorher schon gesagt habe. Dann können Sie natürlich auch Tabellen machen. Und Tabellen ist so, dass Sie hier mit die gesamte Tabelle halt schreiben. Dann gibt es hier diese Tabellenzeilen und die Tabellenzellen. Und hier gibt es noch so eine spezielle Kopfzeile. Und vielleicht machen wir das Beispiel hier einfach, dass wir uns das anschauen, wie das ausschaut. Wenn Sie jetzt so eine Tabelle schreiben, dann geht es also hier los mit Table oben und unten. Dann haben Sie hier die erste Zeile. Und jetzt sagen Sie, das ist aber jetzt so eine spezielle Kopfzeile. Nämlich, das sind typischerweise immer so Überschrift, also hier Überschrift pro Spalte. Und man hat also hier die erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte. Das heißt, das Ganze geht einfach sequenziell der Reihe nach hinterher. Sie haben also hier nicht mehr, dass Sie reinschreiben Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3, sondern das wird einfach durchgezählt. Das erste ist immer das erste, der zweite Eintrag ist das zweite, der dritte Eintrag ist das dritte. Und das ist jetzt hier so, das wäre die erste Zeile, die hier oben ist. Und den Text, das ist genau hier die, da habe ich was Falsches, gell? Das ist hier, da fehlt was. Da fehlt das Ende. Das hat mir irgendjemand geändert. Also so schaut das normal aus. Und ist mir das jetzt so vorgekommen, das schaut irgendwie komisch aus. Und das ist hier beispielsweise der Text. Genau. Und wenn man sich das hier anschaut, dann steht es hier unten richtig in der Tabelle, das wäre die erste Zelle, das von hier bis hier, das wäre der Text, der da drin erscheint, das der zweite, dritte. Kopfzeile heißt, dass das entweder fett oder kursiv, je nachdem, wie das dargestellt wird. Und hier, das wären dann die Inhalte. Das wäre die erste Zeile, in der man echten Inhalt hat, und das wäre dann die zweite Zeile. Und dargestellt wird es ja dann immer so, wie man es hier an sich hat, wobei das jetzt nochmal mit den Tags halt ist. Dann haben wir hier was kann ich da alles angeben? Beispielsweise kann ich also hier konkret angeben, wenn ich da Table, da kann ich sogenannte Parameter angeben. Das sieht man jetzt hier das Ganze sehr schön, nämlich Parameter. Und die gibt man also hier an, bevor dieses Ende hier kommt. Das Ganze ist hier so, das ist Text. Das ist immer Text. Nämlich hier mit diesen Gänsefüßchen. Und da geben Sie jetzt beispielsweise die Dicke an. Und das kann man dann angeben, ob das jetzt halt in Zentimeter ist. Da gibt es unterschiedliche Einheiten, die hier möglich sind. Das ist die Dicke des Rahmens. Dann gibt es hier so ein anderes Parameter. Und die können Sie einfach der Reihe nach hintereinander schreiben. Das heißt also, ich kann hier schreiben Border, dann Cell Padding, ja? Ja? Kann ich die zuerst fertig machen, weil sonst ist nämlich das Geschriebene weg. Mache ich das mal hier noch fertig. Cell Padding, da geben Sie konkret hier an, wie weit, das heißt also, wenn Sie so eine Zelle hier anschauen von der Tabelle, wie weit ist das Ganze vom Rand hier entfernt? Das heißt, Sie schreiben hier nicht den Text direkt an dem Rand, sondern Sie sagen, okay, so und so viel soll vom Rand das entfernt sein. Und wenn Sie die Width hernehmen, das bestimmt die Breite der Tabelle. Können Sie einstellen, wie breit das Ganze sein soll. Wenn Sie nichts angeben, dann versucht er, die Zellen alle hintereinander anzulegen. Er macht aber keinen Umbruch, sondern er legt sie alle da nebeneinander hin. Jede Spalte ist neben der vorhergehenden Spalte. Und dann gibt's halt noch so Align, und zwar das eine ist horizontal, das andere vertikal. Horizontal, das ist dann entweder hier links oder zentriert oder rechts. Und genauso können Sie natürlich vertikal haben, nämlich entweder oben oder Mitte oder hier unten. Das heißt, wo wird das Ganze platziert in dem Ganzen? Und klar, wenn Sie das mittig platzieren. Und Sie haben also beispielsweise, die Zelle ist größer, dann dehnt er das natürlich aus und sagt, gut, er braucht unter Umständen zwei Zeilen und versucht das Ganze hier hereinzutun. Aber Sie können natürlich hier sagen, anfangen tut er oben oder in der Mitte oder unten. Also das wären jetzt mal hier so Möglichkeiten, das Ganze darzustellen von Tabellen. Sie wollten jetzt was zu der da, bei Beispiel. Ja. Na, das ist an sich, das soll das hier sein. Ja. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja das hier. Okay. Das stimmt schon. Ich habe jetzt hier gemeint, da war ich fehlgeleitet. TH, das gehört zusammen, ist klar. Und das gehört zusammen. Und das hier ist der Text. Na, das soll heißen, ist irgendwie ganz blöd mit dem Strich. Muss ich mal was anderes überlegen, dass man hier nicht Strich rein macht, sondern Kopfzeile der ersten Spalte. Dass man hier sowas schreibt, Kopf als Text. Da haben Sie recht. Also, die habe ich jetzt fehlinterpretiert. Gut. Und Sie können, Entschuldigung, was Sie dann natürlich auch machen können bei so einer Tabelle, dass Sie beispielsweise sagen können, dass Sie TR hier schreiben und dann schreiben Sie also hier beispielsweise TH und dann Colespan 2. Und das Ganze bedeutet jetzt halt, ähnlich wie sie das bei und dann hier halt dieses oder den Text, Menschheit besteht aus, und dann würden wir hier das abschließen. Dann wird man hier sowas machen. Und jetzt mache ich die, und jetzt schließen wir noch die Zeile hier ab. Und dann mache ich noch eine zweite Zeile. Und da schreibe ich jetzt TD. Also hier Frauen. Und hier Ende TD. Und dann nochmal TD. Hier Männer und dann hier das Ende von TD. Und das würde dann so dargestellt werden. Man hat hier effektiv, man verbindet hier die beiden Spalten. Also hier das, was hier oben steht. Also die Menschheit besteht aus. Und dann habe ich hier das unterteilt in gleiche Teilen und dann hier Frauen, Männer. Und man sieht also schon, man hat relativ viele Möglichkeiten, und so Tabellen zu gestalten, ähnlich wie Sie das beispielsweise von Office her kennen oder von so Textsystemen, wo man sagen kann, ich kann Zellen zusammenfassen, auch in Tabellenkalkulation. Und das würde hier bedeuten, diese Zelle hier, die spannt sich über mehrere Zellen, nämlich hier zwei. Genauso gut kann ich natürlich hier über drei oder vier machen, was immer man haben will. Das sind hier Tabellen. Dann wäre das nächste, das wären also hier Grafiken. Und Grafiken ist so, da gibt es halt unterschiedliche Formate. GIF, JPEG, wie Sie das von Bildern her kennen, und PNG, BMP und so weiter. Das Ganze wird eingebunden mit dem Image Tag. Und Sie geben also hier an, das ist die Datei, wo, in der die Grafik zu finden ist. Und jetzt gibt's hier noch ein Alt. Können Sie angeben oder auch lassen. Das wird hier verwendet, wenn beispielsweise diese Datei nicht gefunden wird. Also das ist typischerweise, Grafiken sind nicht in der HTML-Datei drin, sondern die sind in anderen separaten Dateien enthalten. Wenn diese Datei nicht gefunden wird, aus irgendwelchen Gründen, dann würde er jetzt diesen alternativen Text präsentieren. Also das Ganze hier ist ein Text. Wenn die Grafik gefunden wird, dann würde das hier ignorieren. Also das spielt nur als Alternative eine Rolle. Und Sie können also hier die Quelle angeben, also SRC heißt Source. Dann können Sie hier die Breite und Höhe angeben. Wenn Sie hier nichts angeben, nimmt das Originalgröße. Wenn Sie was angeben, können Sie das Ganze so in Zentimeter angeben oder Pixel. Oder Sie geben das an prozentual. Das heißt, dass Sie sagen 60%. Dann würde einfach das Bild 60% drunter skalieren. Und genauso können Sie natürlich einen Rahmen außenrum machen. Und jetzt am Schluss haben wir noch Hyperlinks. Und das Ganze muss man sich ja so vorstellen, dass ich ja hier, wenn ich das Markieren hier hernehme, ich habe einen Text, also eine HTML-Seite. Und jetzt habe ich halt hier das hier, dann steht hier Text, und dann steht hier wieder Weiteres. Und das hier, diesen Punkt, den kann ich jetzt markieren. Also hier dieses Text hier. Und zwar, das kann ein Wort sein, das können auch mehrere Worte sein. Aber das kann ich jetzt markieren. Und jetzt gibt's natürlich jetzt auf dieses Ziel hier, da kann ich jetzt verweisen. Und jetzt gibt's natürlich so die Möglichkeit, Verweise innerhalb desselben Dokuments, wenn ich mir das hier anschaue. Und ich habe hier, das nehmen wir jetzt statt Name, Ziel, nehmen wir das jetzt einfach, das entspricht N. Und wir haben das hier markiert. Und ich habe diese Referenz hier, also hier dieses A und dann dieses href. Und das würde jetzt halt effektiv an die Stelle hier verweisen. Und das ist genau das, was man oft in langen HTML-Seiten macht, wo es immer heißt nach oben. Oder es steht ein kurzer Text und Sie springen innerhalb derselben HTML-Seite hin und her. Das wäre also hier so ein Verweis innerhalb der Seite. Und dieses Ziel würden Sie mit diesem Gartenzaun und dem Namen, also dem Bezeichner, den Sie hier verwendet haben, vergeben. Und dann würde da halt hier Text, das ist genau der, der dann so formatiert wird, dass er entweder unterstrichen wird oder blau ist. Also je nachdem, der so als Link hervorgehoben wird. Wenn Sie auf ein anderes Dokument verweisen, das wäre also sowas hier, Sie haben ein Dokument, Sie haben ein zweites Dokument. Hier haben Sie wieder Ihr N und da steht also hier das Text. Dann würden Sie hier ein A href haben und dann würden Sie genau von daraus auf das zweite Dokument verweisen. Das heißt, Sie bleiben nicht im selben Dokument, sondern woanders. Und da geben Sie den Dateinamen an und das kann natürlich auch ein Pfad sein. Das heißt, Das kann sein, dass das nur der Dateiname ist von der HTML-Seite oder ein Pfad, wenn das in irgendwelchen Unterordnern ist. Weil der Browser, der nimmt natürlich das hier her und versucht jetzt in dem Dateiverzeichnis das zu finden. Wenn diese Datei natürlich in einem Unterordner ist, dann müssen Sie die Ordnerannahme natürlich mit angeben, weil sonst findet er das nicht. Das hier kann fehlen. Wenn dieses Name-Ziel fehlt, dann würde das bedeuten, er springt an den Anfang. Also hier dieser Gartenzaun kann fehlen. Und das Dritte ist so, dass hier natürlich jetzt hat das Ganze ein Verweis auf ein anderes, nicht lokales Dokument. Hier sind die Dokumente alle immer noch lokal bei dem Webserver. Aber da kann es sein, Sie sind bei dem Webserver von der TU und bauen einen Link ein, der beispielsweise auf eine Webseite von der Uni in Stuttgart verweist. Dann hätten Sie hier, das wäre also der IP-Name, also hier der Name des Webservers, also beispielsweise dann, wie Sie das kennen, www.irgendwas. Und dann geht es genauso wie hier, nämlich möglicherweise der Pfad, wo die Datei zu finden ist und dann hier Name, Ziel, genauso wie hier. Wenn das hier fehlt, springen Sie wieder an den Anfang von dem Dokument hin. Und man sieht, man hat also hier diese drei Möglichkeiten: lokal Verweise innerhalb einer Seite, lokal Verweise zu einem anderen Dokument auf demselben Webserver und hier Verweis auf andere nicht lokale Dokumente. Die können dann weltweit verstreut sein, je nachdem, muss aber dann hier adressierbar sein, also mit dem www. Und warum steht hier HTTP? Das ist das Protokoll, mit dem auf diese Seite zugegriffen wird. Wir werden später nochmal andere hören, die es gibt im Rahmen von Rechnernetzen. Gut, das sind so die wichtigsten Punkte von HTML. Und dann gibt es hier noch diese CSS oder Cascading Style Sheets. Und damit legen Sie Formateigenschaften fest. Und die werden dann vom Browser her definiert. Sie könnten hier sagen, es gibt sogenannte Default- oder Standardeinstellungen für die Darstellung von Text und von der visuellen Darstellung. Aber das können Sie überschreiben. Beispielsweise kann man das überschreiben mit diesen CSS-Formaten und die sind entweder in der gleichen Webseite drin oder in einer separaten Datei. Und wie schaut so eine CSS-Datei aus? Da steht also drin hier Body, das gehört zusammen. Das heißt also, ich sage hier den Font, also für den Inhalt, dann nehme ich den Font Helvetica her, dann habe ich hier mit 20 Pixel hoch und zusätzlich dieses 0,5 EM, also als linker Rand. Das Ganze kommt, die Bezeichnung EM, das kommt von den Typografen, also von den Zeitungsleuten. Und das wird dort immer verwendet und das ist also hier, wird das genauso verwendet. Das heißt Gewert. Und gut, solche Sachen wird man jetzt nicht abfragen. Sie können es jetzt aber auch das hier überschreiben, können sagen, in der Tabellezelle verwende nicht 20, sondern 16. Und dann ist jedes Mal, wenn er in eine Zelle kommt, Tabellenzelle, würde er 16 nehmen. Bei P könnten Sie sagen, gut, das lasse ich hier gleich, aber ich mache hier 80 groß. Dann ist alles, was nicht in unter P läuft oder unter TD, dann würde er hier die 20 nehmen, für die P-Darstellung das hier und das hier. Überschriften H1 würde 24 nehmen, H2 bis H6 macht er hier entsprechend 20. Die würden gleich sein. Und wenn man hier jetzt mal schaut, die Quelltext anzeigen. Genau, also zum Beispiel das, was wir hier verwenden, das ist ja jetzt genau der Text von dieser HTML-Seite, die Sie da jetzt sehen. Und, der ist nicht gefährdet. Das sieht man also hier, das ist beispielsweise dann dieses Stylesheet. Das Ganze ist hier, dass das nicht in der Datei drin ist. Also das können Sie in die Datei reintun. Und man sieht das Ganze hier, das ist alles unter dem Head. Und nicht in dem Body, sondern in dem Head halt mit drin. Und deshalb bezieht sich das Ganze auf das gesamte Dokument. Und normal, wenn Sie das ja hier darstellen, sehen Sie das Ganze ja nicht, sondern es wird nur für die Darstellung verwendet. Also hier sieht man schon in dem Meta, also in dem Head, steht sozusagen zusätzliche Konfigurations- oder Beschreibungsinformation drin, beziehungsweise auch, wo das Ganze kreiert war, erzeugt worden ist und so weiter. Und das Ganze besteht immer so, vorne steht der Name des Tags und dann geht's los mit den geschweiften Klammern, Auf- und Ende, und dann gibt's hier eine Menge von Parametern. Und die Parameter müssen natürlich eine Bedeutung für dieses Tag haben. Also hier Fontgröße spielt natürlich eine Rolle für das. Es gibt nicht für alle solche Tags alle diese Parameter, sondern da gibt es halt nur die halt da relevant sind. Steht aber auch in dem Tutorial mit drin. Gut, damit würde ich den Datenbank- und Informationsteil beenden. Und dann würde man so eine Art Kurzeinführung in die Rechenarchitektur machen. Das Ganze ist wirklich nur eine Kurzeinführung. Wir würden kurz mal anschauen, wie so ein Rechner ausschaut, wie die Komponenten in einem Rechner kommunizieren, um da mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, warum dauern manche Sachen relativ lange. Dann schauen wir uns so die Schnittstelle Hardware-Software an. Dann würde ich Ihnen mal zeigen, wenn Sie ein Programm schreiben, in einer Sprache wie Java oder C oder irgendeiner, wie das Ganze dann abgebildet wird in eine entsprechende Maschinensprache. Und diese Maschinensprache, die ist typisch dann immer für die entsprechenden CPU-Chips, die Intel oder AMD oder wie auch immer die verkauft. Die sind immer ganz speziell für diese entsprechenden Chips. Und die haben zwar alle sehr ähnlich Funktionen, aber manchmal gibt es halt dann leichte Unterschiede. Und dann würde man auch schauen, wie man Zahlen intern darstellt, Text, Bilder und dann Töne. Töne, warum machen wir das? Klar, Sie verwenden ja auch alle MP3, Sie verwenden auch alle das Telefon. Das Telefon ist digital, das heißt, das wird auf der Basis von Rechnern dargestellt. Den Aufbau von so einem Rechner, da gibt es natürlich bei den Rechnern sehr unterschiedliche. Sie können natürlich hier sagen, die Rechner, da gibt es die kleinen Rechner in den Smartphones. Das heißt also hier so in den Smartphones. Dann gibt es ja die Notebooks. Dann habe ich natürlich hier die PCs. Dann habe ich hier die Workstations. Dann habe ich hier die Servermaschinen, dann kommen hier, ja, sagen wir mal, Großrechner, Und dann habe ich natürlich hier die Supercomputer hier. Das heißt, ich habe eine sehr große Bandbreite an Rechnern. Und dann habe ich natürlich noch davor, vor den Smartphones, da schreibe ich jetzt bloß Kühlschrank hin. Und der hat ja, oder Waschmaschine, die haben ja auch so kleine Rechner drin. Und man sieht, die haben natürlich sehr unterschiedliche Leistung. Und zusätzlich haben solche Geräte unterschiedliche Peripherie. Kühlschrank hat typischerweise keine Peripherie mehr. Aber was er, also keine Peripherie zur Eingabe, wobei, na, das stimmt nicht, sondern sie können die Dings verstellen, natürlich die Temperatur und so weiter. Also aber relativ simpel, keine Tastatur, sondern nur rauf und runter. Aber er hat auch einen kleinen Schirm, wo sie angeben können, wie die Temperatur ist. Und da gibt es ja auch entsprechende, etwas teurere Kühlschränke, wo dann ein Bildschirm drauf ist und wo dann das letzte Programm aus dem Fernsehen draufläuft von irgendeinem Fernsehsender, den Sie sich da einstellen können, das Sie dann beim Kochen oder so nebenbei anschauen können. Drucker, Scanner und dementsprechend für Scanner zur Eingabe, Drucker zur Ausgabe. Wenn Sie noch mal das anschauen mit dem Superrechner vom LAZ, also in Garching, der schaut ja ungefähr so aus. Der ist also von IBM. Das Ganze ist hier, er wurde 2012 installiert. Kostenpunkt ungefähr 80 Millionen Euro. Der Stromverbrauch, ich weiß jetzt nicht, wie viel Megawatt, aber Sie könnten sicherlich eine Reihe von Haushalten damit versorgen. Und der Forschungsreaktor wird dafür nicht verwendet. Also der generiert jetzt keinen Strom für das. Das zweite ist, glaube ich, der ist flüssigkeitsgekühlt. Frühere Rechner waren ja luftgekühlt, der ist flüssigkeitsgekühlt. Er hat circa der Arbeitsspeicher, also der flüchtige Speicher sind 300, glaube ich, über 300 Terabyte. Und der Festplattenspeicher, weiß nicht wie viele Petabyte das sind an Informationen. Als Betriebssystem wird eine Variante von Linux verwendet. Und das sind hier lauter so einzelne, also Sie haben hier diese Cluster und in jedem Cluster haben Sie wieder eine Menge von Prozessoren drin. Und jetzt legen Sie mich nicht fest, wie viele das sind. Das sind um die 150.000 Cores oder Kerne, die da drin sind im Ganzen. Und die sind dann alle halt so parallel miteinander verschalten. Und wenn sich jemand mehr dann interessiert, da gibt's halt die ganze Beschreibung vom LAZ. Und da können sich das sich heute halt anschauen, was da an Information da ist, um gleich vorzubeugen. Sie können jetzt nicht hingehen und sagen, Sie möchten jetzt auch mal darauf rechnen. Also das Ganze geht nur mit Antrag. Das heißt, Sie müssen einen Projektantrag schreiben, den müssen Sie einreichen und dann werden Sie ausgewählt und dann kriegen Sie vielleicht ein paar Minuten Rechenzeit. Weil man muss dazu sagen, wie schnell ist der? Das sind 300 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Also meines Wissens, also 300 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Also da muss man sich mal überlegen, genau, man hat hier also Milliarde und dann nochmal diese entsprechende 1000 davon. pro Sekunde kriegen sie da. Und da muss man sich dann schon überlegen, was schreibt man da jetzt für ein Programm, damit man überhaupt das ausnutzen kann. Und wer sind also die großen Nutzer? Da gab es mal irgendeine Seite, wo das stand. User Affairs, also bei Usage habe ich jetzt ja vorher nachgeschaut, war nichts drin. Das ist nur die Current Usage und User Affairs. Change Passwords, Uploading, das ist auch nicht. Und zwar, das sind das Max-Planck-Institut, Astrophysik. Dann, also die Sachen halt, oder beispielsweise aus mit Genomsachen, also oder Strömungsmechanik, also die Sachen, wo sie relativ viel an Rechenzeit benötigen. Und also ich habe das vorher jetzt nicht gefunden, wo das war, weil gestern oder vorgestern abends habe ich mir das angeschaut, habe das gefunden, habe mir es aber nicht aufgeschrieben. Die Seite, die habe ich wieder hier, aber kann jeder selber nachschauen. Die Struktur von so einem Rechner, jetzt ganz allgemein, haben sie typischerweise zwei Teile. Sie haben einmal den Prozessor oder sagen wir hier Cores. Und da gibt es ja hier zwei, vier. Es gibt natürlich auch noch mehr, aber typischerweise, wenn Sie es für einen Heimgebrauch haben, haben Sie entweder zwei oder vier. Und dann haben Sie hier Register. Und Register sind ein Speicherplatz, der zwar relativ teuer ist und für Zwischenergebnisse. Also hier Zwischenergebnisse. Dann habe ich natürlich den Arbeitsspeicher. Das ist der, wenn Sie den Rechner ausschalten, wo alles verschwindet. Und die Größenordnung, die Sie dann natürlich hier haben, wie viel Speicher haben Sie da drin? Und das geht halt vom Megabyte-Bereich bis zum Gigabyte-Bereich, je nachdem, wie Sie Ihren Rechner ausgebaut haben. Die Verbindung, und da können noch andere Geräte, noch andere Teile dranhängen, aber das wären so typischerweise die zwei. Und die sind über den sogenannten Prozessorbus verbunden. Und da kann man also sagen, das ist hier eine schnelle Verbindung. Und was typischerweise gemacht wird, wenn ich eine Operation habe, dann wird die geholt, kommt hier rein, wird ausgeführt, Zwischenergebnisse werden hier möglicherweise gespeichert, dann wird der nächste Befehl geholt. Wieder vom Speicher da rein. Und das heißt also hier, über den Bus läuft relativ viel Verkehr. Das ist ähnlich wie eine Straße, ist aber exklusiv verwendet. Das ist ungefähr so, dass man sagen kann, auf der Straße darf immer nur einer fahren. Und der fährt vom Anfang bis zum Ende. Und wenn er fertig ist, dann kommt der nächste dran. Also hier ist nicht so, dass das Ganze parallel geht. Aber was Sie hier haben, dieser Prozess, so ein Bus ist aufgeteilt in drei Teile. Den sogenannten Datenbus, Adressbus und Steuerbus. Die Namen implizieren schon, über den Datenbus werden Daten übertragen. Über den Adressbus werden Adressen übertragen und Adressen habe ich hier drin. Wo man sagt, das ist die Adresse dieser Speicherzelle. Das ist die Adresse von dieser Speicherzelle. Das heißt also hier, wenn der Prozessor eine bestimmte Speicherzelle lesen will, dann muss er über den Adressbus die Adresse angeben. Dann schaut der Arbeitsspeicher nach, wo ist die Speicherzelle, holt den Inhalt raus und schickt den über den Datenbus zurück. Wenn der Prozessor in die Speicherzelle was schreiben will, dann schickt er über den Adressbus die entsprechende Adresse von dieser Speicherzelle und über den Datenbus die Daten, die reingeschrieben werden soll. Und jetzt geht's darum, haben Sie auch schon gehört, diese 64-Bit-Architektur oder 32-Bit-Architektur. Das bezieht sich jetzt typischerweise auf die Adressen und den Datenbus. Was heißt das? Wenn ich eine 64-Bit-Architektur habe bezüglich der Adressen, dann gehen 64 einzelne Leitungen von da nach da. Also wirklich 64 Leitungen. Das ist nicht so wie beim Telefon, wo Sie sagen, ich habe da eine Sendeleitung und eine Empfangsleitung. Sondern hier würden wirklich konkret 64 Leitungen, die sind alle nebeneinander, so, dass sie sich nicht gegenseitig stören und auf der Platine verlegt. Und Sie haben also hier so ein ganzes Band, das darüber geht. Und 64-Bit-Datenbus bedeutet, ich kann natürlich jetzt hier von da nach da 64-Bit übertragen, gleichzeitig. Wenn ich hier beispielsweise nur 16-Bit hätte, dann würde das heißen, ich kann nur 16-Bit übertragen. Und wenn ich 64-Bit brauche, dann muss ich hier entsprechend viermal hintereinander die Daten holen. Hier kann ich das in einem Takt holen. Und deshalb geht es natürlich schneller, weil ich habe automatisch eine Beschleunigung von 4 da drin. Und genauso bei dem Adressbus, da bezieht sich die Größe darauf, wie viel Speicher kann ich adressieren. Wenn Sie hier 32-Bit-Adressbus haben und Sie wollen hier Ihren Speicher ausbauen und vergrößern, dann kann es natürlich sein, dass Sie sich einen teuren Speicher kaufen, den können Sie aber überhaupt nicht adressieren, weil nämlich der über Ihre Adressen hinausgeht. Und also deshalb ist es wichtig immer, wenn Sie sagen, ah ja, ich kaufe mir jetzt zusätzlichen Speicher, dann ist das Ganze schneller und dann geht das besser und dann kann ich mehr damit machen. Man muss auch schauen, wie das mit dem Adressbus ausschaut, ob der den Teilbereich von dem erweiterten Speicher überhaupt adressieren kann. Wenn der nicht adressiert werden kann, dann ist es so, Sie hängen es einfach hinten dran und da ist nichts mehr. Der wird nicht verwendet. Und hier spielt natürlich auch die Taktung eine Rolle. Also das ist genau diese Clock Rate, also Taktrate. Nämlich das Ganze hier ist immer so, in einem Takt geht es halt hier rüber. Und wenn Sie halt einen schnelleren Takt haben, dann ist halt die Zeit kürzer, um die entsprechenden Daten von hier nach da zu transportieren. Wir werden später nochmal sehen, dass aber Taktrate nicht alles ist, sondern ich habe andere Möglichkeiten auch, das Ganze zu beschleunigen. Jetzt habe ich hier diesen Teil. Da ist auch ein Bus. Und das ist, kann man sagen, eine langsame Verbindung. Alle modernen Rechner machen diese Unterscheidung. Und oft ist es so, dass sie sogar noch mehrere Stufen von langsamen Bussen haben. Ganz am Anfang, als die ersten Rechner gebaut worden sind, hingen alle Geräte an diesem Bus da dran. Der Nachteil an dem Ganzen ist, wenn beispielsweise hier die Festplatte da dran hängt, die Festplatte ist natürlich erheblich langsamer als wie der Arbeitsspeicher. Und das würde bedeuten, wenn Sie jetzt so ein langsames Gerät da dran hängen, der würde diese Leitungen für etwas längere Zeit blockieren. Und wir haben ja gesagt, dieser Bus wird immer exklusiv genutzt. Das bedeutet, wenn die Festplatte da dran hängt und diesen Bus belegt, dann kann der Prozessor aus dem Arbeitsspeicher nichts mehr holen. Weil während der Zeit der Bus hier blockiert ist. Und er braucht dafür jeden Befehl, den holt er sich ja daraus. Und deshalb ging man her und hat das ausgelagert. Der Ein-Ausgabe-Controller ist sehr schnell. Das heißt also, der hat auch diese Geschwindigkeiten, wie sie also hier der Arbeitsspeicher hier hat. Und wenn beispielsweise der Prozessor Daten auf die Festplatte schicken will, dann schickt er die also hier rein. Dort werden sie in so einem Speicherbereich gepuffert und dann schickt das langsam hier raus. Das heißt, der Controller hat beide Zugang. Der hat den schnellen Zugang und den langsamen Zugang. Und auf diese Weise kann es sein, dass Sie einen Prozess haben, der gerade auf die Festplatte was schreibt und das schnell erledigt hat, in den Puffer da rein und dann geht es langsam weiter und in der Zwischenzeit läuft ein anderer Prozess, der dann wieder entsprechend weiterrechnet, während der andere Prozess hier immer noch darauf wartet, dass das mit der Festplatte sich erledigt hat. Ja. Na. Also wenn Sie 64-Bit-Architektur haben, bei 64-Bit-Applikationen, was die halt machen, die nutzen diese 64-Bit-Architektur aus. Die anderen nutzen es nicht aus, wobei ich jetzt nicht immer genau weiß, was sie dann nicht ausnutzen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt so, das Problem ist natürlich, wenn Sie eine 32-Bit-Architektur haben und Sie laden eine 64-Bit Applikation runter, dann geht der natürlich davon aus, dass er beispielsweise 64-Bit-Architektur hat. Das heißt natürlich, dass erwartet er auch 64-Bit-Leitungen. Jetzt haben sie aber nur 32. Jetzt gibt es natürlich so spezielle Befehle, die sagen, wie viele Bytes er parallel holen soll. Und jetzt haben sie aber hier, sagen sie, ich hole hier meine 64-Bit parallel, geht aber natürlich nicht, weil Sie keine Leitungen haben. Wenn Sie hier nur die 32 haben und Sie nutzen also hier die zusätzlichen nicht aus, klar, Sie verlieren vielleicht etwas von der Geschwindigkeit, aber im Endeffekt würden Sie es wahrscheinlich gar nicht so übermäßig viel merken. Weil wir kommen danach nochmal mit dem Pipelining hin, was auch sehr viel eine Rolle spielt, um das zu beschleunigen. Das eine, was ich jetzt hier die Komponenten von einem Rechner, das haben wir schon gesagt, da haben wir jetzt Meister schon gesagt, der Arbeitsspeicher, das ist hier so eine direkt adressbare Speicherzellen und die Größe sind immer 8 Bit. Und das Ganze kann man sich also hier so vorstellen, das ist wie so ein Feld. Das sieht zwar jetzt vom Layout ein bisschen anders aus, aber kann man sagen, das ist meine nullte Zelle, das ist meine erste Zelle, das ist meine zweite Zelle, meine dritte Zelle und so weiter. Und diese Nummerierung, das hier ist im Grunde genommen meine Adresse. Das ist einfach durchnummeriert von 0 bis, je nachdem, 2 hoch 32 oder kann es sein, dass Sie hier sagen, gut, ich baue meinen Speicher aus, dass ich hier bis 2 hoch 36 oder sowas unterstütze. Also 2 hoch 64 müssen Sie mal ausrechnen, wie viel das ist. Das würden Sie normalerweise jetzt nicht in Ihrem Rechner normal drin haben, weil das ja doch ein Kostenfaktor ist, sich die Speicherchips zu kaufen. Die eine Ausgabe haben wir auch schon gesagt. Und in diesem Speicher, da sind also hier die Programme drin, sind die Daten drin, aber alles ist hier binär drin. Also hier ist alles binär drin. Und der Ablauf, den steuern also hier Programme. Also das haben wir ja schon mal kurz angesprochen. Wichtig ist hier so, hier liegen die Programme und die Daten drin. Das Ganze ist hier, man kann sagen, flüchtig. Und das hier ist persistent. Wissen Sie sicherlich. Jetzt möchte ich nur kurz mal zeigen, wie so die Kommunikation zwischen so einem Prozessor und dem Arbeitsspeicher ausschaut. Und das sieht man dann auch schon. Ach ja, Busse zur Kommunikation. Ja gut, das haben wir auch schon. Das können wir uns jetzt sparen. Dann schauen wir uns die Kommunikation an, weil das habe ich an sich schon alles gesagt. Was gibt es so Gerätebus? Da gibt es halt das PCI. Es gibt aber auch diesen USB, wo sie also USB-Geräte dranhängen. Also da gibt es eine Reihe von Standards. Und die Steuerleitungen, das sehen wir jetzt halt bei dem nächsten Teilbereich. Und einfach mal zu zeigen, wie die Kommunikation zwischen so einem, zwischen dem Arbeitsspeicher und dem Prozessor ausschaut. Wichtig ist hier so, die beiden arbeiten nicht synchron. Synchron würde heißen, ich habe einen Takt und es geht alles synchron in demselben Takt. Sondern wie die Kommunikation ausschaut, das ist sowas wie, ja, vereinfacht dargestellt, Walkie-Talkie-Modus. Und Sie kennen es von den Walkie-Talkies. Der eine redet, sagt dann Over. Der nächste redet, sagt dann Over. Das heißt also, man braucht immer irgendwie so einen Hinweis, wann der eine fertig ist, damit der nächste dann irgendwie die Aktion übernehmen kann. Und wichtig ist hier so, der Bus ist blockiert, während der gesamten Zeit. Und zwar der gesamten Zeit, die jetzt hier runterkommen. Was möchte ich hier haben? Ich möchte Daten aus dem Arbeitsspeicher, also hier aus dem Arbeitsspeicher zum Prozessor übertragen. Wichtig ist so, dass der Arbeitsspeicher eine passive Einheit ist. Das heißt also hier, der reagiert. Die aktive Einheit ist der Prozessor, nämlich der führt Berechnungen durch und das ist der, der dann auch sagt, jetzt möchte ich Daten aus dem Arbeitsspeicher. Es ist nicht so, dass der Arbeitsspeicher jetzt sagt, ach, jetzt schicke ich dem mal ein paar Daten, sondern die werden vom Prozessor angefordert. Und das Ganze geht jetzt halt wirklich so los. Die CPU, also hier der Prozessor, der legt diese Arbeitsspeicheradresse von dem gewünschten Datenelement auf dem Adressbus. Dann auf dem Steuerbus sagt er, ich möchte lesen. Und jetzt ist aber so, dass wir ja gesagt haben, der Adressbus besteht aus 32 oder 64 Leitungen. Und diese Leitungen, da muss er ja das Bit drauf tun, 0 oder 1. Jede Leitung hat ein 0 oder 1. Und da kann es natürlich leichte Zeitverschiebungen geben. Also es geht ja darum, dass der eine nicht zu früh liest. Weil wenn er zu früh liest, kann es sein, dass die Leitung 31, dass da das Bit noch nicht drauf ist. Weil das einfach in dem Nanosekundenbereich einfach noch nicht drauf ist. Weil da gibt es leichte Zeitverzögerungen. Weil ich habe ja entsprechende Gatter und also physikalische oder elektrotechnische Einheiten da dahinter. Da gibt es möglicherweise unterschiedliche Zeitverzögerungen. Drum ist hier so, wenn die CPU sicher ist, dass alle Bits auf dem Adressbus drauf sind, dann schaltet er auf dem Steuerbus so ein Signal, Adresse gültig, ist auch eine bestimmte Leitung, ist eine separate Leitung. Jetzt ist so, dass der Arbeitsspeicher passiv mithört. Wenn er das Gefühl hat, also hier auf dem Adressbus und Steuerbus, wenn er jetzt erkennt, dass die Adresse gültig ist, kommt von dem her. Und zusätzlich weiß er, der Arbeitsspeicher ist gemeint. Weil was kann für eine andere Adresse da draufstehen? Da kann beispielsweise die Adresse draufstehen, die sich auf den Ein-Ausgabe-Controller bezieht, auf die Puffer, die da drin sind. Das geht genauso wie, wird genauso mit Adressen übertragen. Das heißt, da gibt es einen großen Adressbereich für den Arbeitsspeicher und dann gibt es einen kleineren Adressbereich für den Ein-Ausgabe-Controller. Und die beiden hören immer mit. Und jetzt ist es so, wenn der Arbeitsspeicher feststellt, er ist gemeint, dann führt er also die Schritte 6 bis 12 aus. Er schaut nach, was ist das dann, was ist die Richtung? Da erkennt er also dieses Lesen. Dann sucht er sich die adressierte Speicherzelle, holt die Daten und steckt die auf den Datenbus. Da habe ich wieder genau dasselbe wie vorher. Nämlich wie bei den Adressen, dass ich ja 64 Leitungen habe, die unter Umständen am Bruchteil unterschiedlich belegt werden können. Und wenn er sicher ist, dass alles drauf ist, dann setzt er dieses Signal Daten bereit. Ist wieder eine andere Steuerleitung. Also man sieht schon, der Steuerbus ist nicht eine Steuerleitung, sondern eine ganze Menge. Ich habe eine Leitung hier für das hier, für das hier, für das hier. Die CPU hat in der Zwischenzeit nichts getan. Das heißt, da gibt es kein Weiterrechnen, sondern hier, der wartet einfach. Und wenn das Signal datenbereit kommt, dann liest er die Daten vom Bus runter und steckt sie in ein Zielregister rein. Also die Register waren ja die, die bei der CPU sind. Wenn das erfolgt ist, dann legt er so das Signal Daten übernommen drauf. Das ist jetzt wieder ein Hinweis für den Arbeitsspeicher, dass er weiß, okay, der hat die Daten jetzt gelesen. Und daraufhin deaktiviert er also den Datenbus und das Signal Daten bereit. Sobald das Daten bereit weggenommen ist, deaktiviert die CPU den Adressbus und seine Steuerleitung. Also dieses Lesen und die Adresse. Und das ist jetzt so für jede Übertragung, die vom Arbeitsspeicher zur CPU stattfindet oder von der CPU zum Arbeitsspeicher. Genauso entsprechend auch für den Ein-Ausgabe-Controller. Und das ist schon so, während der Zeit ist er blockiert und jetzt kommt der Nächste dran, der vielleicht da was machen will. Oder der holt jetzt einfach so den nächsten Befehl. Das Ganze, wie bezeichnet man das hier? Das ist hier das sogenannte Busprotokoll. Und Protokoll, was muss man sich darunter vorstellen? Das definiert also so Syntax, Semantik, also hier Bedeutung, und Reihenfolge der auszutauschenden Informationen. Und sowas wird man also hier als Protokoll bezeichnen. Und nachdem das sich auf den Bus bezieht, ist es ein sogenanntes Busprotokoll. In Rechnernetze habe ich Netzwerkprotokolle. Und bekannte Protokolle, die Sie vielleicht kennen, das ist das TCP/IP oder HTTP, ist ein Protokoll. Ist genau sowas wie das hier, nur schaut es komplett anders aus. Aber es definiert auch die Syntax und die Bedeutung der Nachrichten, also der auszutauschenden Informationen. Und insofern sieht man also auch, wie aufwendig das Ganze ist vom Ablauf her. Und deshalb ist man natürlich dann schon mit der Taktung. Die Taktung bedeutet hier, das Ganze ist so, dass sie halt immer so versuchen, das Ganze hier möglichst zu beschleunigen. Dann haben wir hier als nächstes diese Maschinenbefehle. Und zwar Maschinenbefehle, das ist das, was eine CPU ausführen kann. Das ist jetzt nicht das Programm, das Sie in Java oder PHP oder C oder Pascal schreiben oder Basic, sondern das ist genau das, was Ihr Rechner, Ihr CPU versteht. Und wenn Sie ein Programm beispielsweise in Java schreiben, dann wird es transformiert in eine Menge von Maschinenbefehlen, damit also das Programm überhaupt ausgeführt werden kann. Und jeder Befehl, der besteht also hier aus zwei Teilen, diesen Operationsteil und Operandenteil. Also hier, wenn man sich das hier anschaut, das ist so der Operationsteil und das sind die Operanden. Ein ganz simpler Befehl wäre also hier sowas wie: der Operationsteil wäre addiere, dann würden Sie sagen, ich nehme das Register R1, ich addiere hier 10 und ich speichere das Ganze hier in das Register R2. Das wäre hier der Operandenteil. Das heißt also, das sind die Teile, auf denen dann konkret eine Operation stattfindet. Und den Befehlsvorrat, da würden wir jetzt bloß so eine Übersicht machen, weil es gibt Rechner, die haben so 200-300 verschiedene Befehle. Es gibt andere Rechner, die haben mehr als 1000 verschiedene Befehle. Also das wäre ja uferlos, da jetzt die aufzulisten, sondern ich würde sagen, wir machen nur die Kategorien. Die Kategorien sind also sind diese Transportbefehle. Load und Store. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, ich habe hier die CPU, ich habe hier diesen Arbeitsspeicher, ich habe hier diesen Prozessorbus, wobei ich jetzt hier nur eine Leitung dahin schreibe und mit statt Datenbus und Adressbus und Steuerbus, dann habe ich also hier Load. Load geht in die Richtung. Und Store geht in die Richtung. Also Store ist einfach das Schreiben in den Arbeitsspeicher. Load ist das Laden aus dem Arbeitsspeicher. Dann habe ich hier arithmetische und logische Befehle. ADD, klar, wie der Name schon sagt, addieren. Dann subtrahieren. Wobei man also auch hergehen könnte und addieren mit einer negativen Zahl. Sie könnten natürlich sagen, wenn Sie subtrahieren machen, 10 minus 5, dann könnten Sie sagen 10 plus und dann minus 5, dann haben Sie denselben Effekt. Dann hier AND, das sind logische Operationen. Also hier logisch, wenn Sie das logische UND hernehmen, Sie nehmen also hier 2 Bit 1010 und Sie haben also hier 1 und 1 ist 1, 1 und 0 ist 0, das heißt, der Rest ist alles 0. Das heißt also hier, das ist ein logisches UND. Genauso das logische Oder, das ist das Umgekehrte, also hier 1, 0. 1, 0, dann kann man sagen, hier 1 oder 1 ist 1, 1 oder 0 ist 1, 0 oder 1 ist 1 und 0 oder 0 ist 0. Haben Sie wahrscheinlich in der Schule schon gelernt. Nicht. Die CMP steht für Compare, also hier das Vergleichen von zwei Werten. Eine andere Kategorie sind diese Schiebebefehle. Und Schiebebefehle, das muss man sich jetzt einfach so vorstellen, dass hier beispielsweise, Sie haben hier eine Zelle, eine Speicherzelle, und die besteht ja aus einer Menge von Bits. nehmen wir mal an, 32 Bit. Also Sie haben vier solche Zellen nebeneinander und die betrachten Sie als Einheit. Also hier 32 Bit. Dann können Sie nach links schieben. Das würde heißen, wenn Sie um 1 nach links schieben, dass das vordere rausfällt. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was nachgeschoben wird. Da gibt es einmal die Möglichkeit, Sie schieben genau das nach, was hier die letzte Stelle war. Das heißt, wenn eine 1 steht, wird eine 1 nachgeschoben. Wenn eine 0 steht, wird eine 0 nachgeschoben. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, dass immer eine 0 nachgeschoben wird. Dann Shift nach rechts. Das ist einfach das in der Richtung. Würde heißen, Sie schieben das Ganze nach rechts, das hintere Feld raus und vorn schieben Sie entweder dasselbe wieder nach oder 0 nach. Und Sie können also hier schieben um 1, schieben um 2, 3, 4 und so weiter, was Sie halt wollen. Dann gibt es das Rotieren und das muss man sich so vorstellen. Sie können sagen, Sie schieben vorn raus und das, was vorn rausgeschoben wird, wird hinten wieder reingeschoben. Im Kreis. Also da ist so, je nachdem, ob Sie auf welcher Seite Sie rausschieben, ob Sie in die Richtung schieben oder in die Richtung schieben. Dann gibt es eine weitere große Klasse, dieses Sprungbefehle. Und zwar bei dem Compare, da kann ich ja zwei Werte vergleichen. Da kann ich sagen, ist beispielsweise der Wert in der Speicherzelle, die ich jetzt mit A bezeichne, und der Wert in der Speicherzelle ist zum Beispiel A größer B. Das ist genau das, was man hier jetzt machen kann mit diesem Jump. Jump greater than. Und da ist es so, dass er jetzt dann irgendwo anders hinspringt im Ablauf. Weil was Sie normalerweise haben in Ihrem Programmablauf, er liest sich den ersten Befehl, er liest sich den zweiten Befehl, den dritten Befehl, den vierten, fünften, sechsten. Das heißt, es geht immer der Reihe nach. Wenn Sie jetzt nur so linear das abarbeiten würden, würde das bedeuten, Sie können überhaupt keine Varianten mehr drin haben, sondern Sie würden ja alles nur mehr linear von Anfang bis zum Ende abarbeiten. Und deshalb brauchen Sie Möglichkeiten der Verzweigung. Also hier, Sie verändern die Ablaufreihenfolge. Sie sagen, gut, wenn A größer B ist, dann mache ich dort weiter. Wenn A gleich B ist, mache ich woanders weiter. Und wenn A kleiner B ist, mache ich an der dritten Stelle weiter. Und das ist genau das, was Sie mit diesen Sprungbefehlen realisieren können. Abhängig davon, wie die Situation ist, mit A größer B oder kleiner B oder gleich B können Sie an verschiedene Stellen springen. Jump heißt, Sie springen immer. Also hier unabhängig davon, ob irgendwas größer oder kleiner ist, sondern Sie springen immer irgendwo hin. Dann haben wir hier noch so Sonderbefehle. Die sind typischerweise nicht für den Programmierer zugänglich. Also hier normal im Allgemeinen, also hier im Allgemeinen nicht für Programmierer zugänglich. Und was gibt's da? Ja, wenn die Division durch Null passiert. Sie haben in der Speicherzelle, da haben Sie Null drin und da haben Sie einen Wert von 10 drin und dann haben Sie einen Befehl geschrieben, dividiere A durch B. Klar, in der Mathematik hat man schon gelernt, durch Null kann man nicht dividieren. Und das kann natürlich der Rechner auch nicht. Und was da passiert, er hat so einen Alarm, dass eine Division durch Null stattfindet. Soll. Das andere, was Sie natürlich auch haben, diesen Reset-Befehl, gut, den haben Sie natürlich so als Nutzer, kennen Sie den, wenn Sie draufdrücken lang genug, dass dann der Rechner sich beendet. Das ist auch so ein Sonderbefehl, den man normalerweise nicht der so im Programm drin hat, sondern den halt der Nutzer vom Laptop drin hat. Und genauso auch so Rückmeldung von Ein-Ausgabegeräten und so weiter. Also hier, das sind so die Kategorien vom Befehlsvorrat. Wenn in der Klausur sowas gefragt wird, dann sind es eher immer so Kategorien und nicht jetzt die einzelnen Befehle. Dann, wie schaut so ein Programm aus? Fangen wir zuerst ganz unten an. Wenn man sich das jetzt hier vorstellt, in der Mathematik schreiben Sie sowas. Y ist gleich 2 hoch x. Das ist das, was Sie in der Mathematik schreiben. Jetzt nehmen Sie eine Programmiersprache her und programmieren das Ganze. Dann ist es so, dass Sie sagen, ich starte mit y gleich 1. Dann habe ich hier x. Das ist, also hier x ist ein Wert, der vorgegeben ist. Und jetzt geht es so, ich nehme das x her und zähle das schön langsam runter. Also hier x ist gleich x minus 1. Das heißt also hier, das hier ist der Vergleich. Das hier ist ein Vergleich. Und bedeutet also hier, das Ausrufezeichen ist gleich, entspricht ungleich. Und das heißt, x ist ein Wert aus n, das heißt eine natürliche Zahl. Und dann subtrahiere ich da meine 1 und wie das zu interpretieren ist, das heißt, ich nehme den Wert, man muss sich die Speicherzelle x halt vorstellen, ich nehme den Wert, der da drin ist, subtrahiere 1 und schreibe das Ganze wieder rein. Also das ist nicht als Gleichheit zu verstehen. Also hier, das entspricht Zuweisung. Also nimm den Wert aus der Speicherzelle, subtrahiere 1 und speichere das Ergebnis wieder hier rein. Und dann habe ich hier y plus y und das mache ich so lange, bis ich bei 0 bin. Das heißt, wenn hier der Wert x bei 0 ist, dann mache ich das nicht mehr. Dann mache ich hier weiter. Das habe ich jetzt weggelassen. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier anschaut als Maschinenbefehl, Programm, also Darstellung, dann ist es so, das hier ist die Adresse. Und das ist etwas, was im Rechner jetzt ausführbar ist. Ich gehe zur Speicherzelle 118 und lade mir den Wert. Da steht hier die 1 drin. Das ist mein y. Das speichere ich in das 16 rein. Weil ich brauche hier irgendwie eine Zwischenzelle. Dann hole ich mir den Wert von 114. Da steht jetzt hier 2 drin. Also wir verwenden hier 2. Den hole ich mir jetzt, lade. Wenn Jump Zero, dann hier 111, Stopp. Das heißt, dann höre ich auf. Weil dann bin ich ja bei 0. Also Jump Zero ist sowas wie springe, wenn es 0 ist. Wenn es nicht 0 ist, dann subtrahiere ich hier diesen Wert und speichere ich das Ganze wieder in 114. Dann lade ich die 116, addiere denselben Wert von 116 wieder. Das ist also genau dieses y ist gleich y plus y und speichere das wieder in das 116. Dann springe ich wieder nach 104. Das heißt, also ich springe wieder hier. Dann geht's wieder los. Ich hole mir den Wert von hier. Da bin ich jetzt bei 1. Subtrahiere wieder diese 1, jetzt speichere ich das wieder rein, da bin ich, wäre ich jetzt bei 0. Aber dann mache ich also das nächste y ist gleich y plus y, springe wieder rauf und in der Zwischenzeit habe ich aber hier vorher das Ganze hier, die ist ja in dem 114 steht ja die 0 drin, von dem Durchlauf hier. Und das wäre also das Programm, wie Sie es hier haben. Und so ein Maschinenprogramm, und das ist halt das, was Sie in der Mathematik schreiben würden. Das heißt, das Ganze bläht sich natürlich schon ganz schön auf. Also es wird dann entsprechend schon, und auch vergleichen Sie das und das. Das hier ist ziemlich unverständlich. Wenn's für so einen Kurzzeiler ist es ja okay. Für wenn Sie 1000 Zeilen schreiben oder 100.000 Zeilen nur in solchem Programm, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass Sie das wirklich so komplett 100% durchsteigen. Weil die Möglichkeit der Missinterpretation ist extrem groß. Das Letzte, was wir heute noch ansprechen können, ist der Befehlszyklus. Und zwar bei dem Befehlszyklus muss man sich vorstellen, der Rechner arbeitet nach einem ganz bestimmten Schema. Ich hole mir den Befehl, also hier, da wird geholt der Ob-Teil, dann auch die Operanden. Wobei die Operanden kann ich mal erst holen, wenn ich hier den Befehl dekodiert habe. Also hier, ich hole mir den Befehl, schaue mir den Ob-Teil an, dekodiere den, hole mir dann die Operanden. Wenn ich alles beisammen habe, dann führe ich den Befehl aus. Und holen, woher holt man sich denn? Aus dem Arbeitsspeicher. Und dieses führt man kontinuierlich durch. Also hier Befehl holen, dekodieren, ausführen, schaut nach, war das ein Stopp? Wenn es kein Stopp war, geht's runter. Wenn Sie beispielsweise sagen, Rechner ausschalten, dann wird dadurch von Ihrem Ausschalten wird so ein Stoppbefehl erzeugt. Und dementsprechend prüft er das immer wieder ab. Das Ganze ist so, wenn kein ausführbares Programm vorhanden ist, dann ist nicht so, dass Ihr Rechner steht, sondern was er macht, er führt einen Befehl aus, kontinuierlich einen Befehl, no op, no operation. Das heißt also, für den Rechner oder für die CPU gibt es keinen Stillstand, außer Sie schalten den aus. Ansonsten verbraucht er natürlich Strom. Er braucht weniger Strom, weil no op hat keine Operanden, sondern das ist einfach hier, tue nichts. Das ist so ungefähr, tue nichts. Dann überprüft er, ob es ein Stopp ist, dann holt er sich den nächsten Befehl. Da steht wieder drin, tue nichts. Das heißt also, der läuft ständig, wenn im Rechner kein Programm läuft, macht er nur immer, tue nichts. Verbraucht aber dementsprechend auch Strom. Das ist so ungefähr, als wenn Sie ein Auto haben, das Sie in Stillstand stehen und Sie fahren nicht, der Motor läuft, aber der tut nichts. Also außer jetzt hat kontinuierlich laufen. Problematik ist so, wenn Sie alles hintereinander ausführen, dass das Ganze relativ lange dauert. Und da gibt es halt dieses Pipelining und das kann man sich am besten jetzt mit der Animation mal anschauen, was man sich da vorstellen kann. Das kann man jetzt halt, da kann man hier weitergeben. Schauen Sie sich einen Waschsalon an. Sie haben hier drei Situationen, nämlich waschen, trocknen, falten. Und für alles brauchen Sie 30 Minuten. Wenn drei Leute was machen wollen und Sie machen alles so hintereinander, dann würde das bedeuten, zuerst kommt A, dann B, dann C. Geht also alles schön hintereinander und Sie brauchen dann natürlich dementsprechend lange. Weil der hier erst anfangen kann, wenn der hier komplett fertig ist. Das wissen Sie natürlich, dass man das ja sehr effizienter machen kann. Also statt 4,5 Stunden kann man das natürlich jetzt halt anders hier machen. Und man macht das sogenannte Pipelining. Der erste Befehl fängt hier an, Waschmaschine. Die anderen warten noch oder Dirk kann nur nichts machen. Der kommt zum Trocknen, dann kommt der zweite Befehl, der kann in der Zwischenzeit schon waschen. Dann kann hier, wenn der hier zum Trocknen übergeht, ist der beim Falten, dann kann der mit dem Waschen anfangen. Auf die Weise können Sie natürlich das Ganze hier reduzieren auf 2,5 Stunden. Und das ist genau das, was im Rechner hier stattfindet. Nämlich, dass Sie sagen hier, ich habe ja Befehl holen, Befehl dekodieren, Befehl ausführen. Moderne Architekturen, kann man sagen, also hier moderne Architekturen haben mehr als drei Stufen. Und das ist dann so, dass man also sagt, der erste Befehl fängt an, wir sind gleich fertig. Der wird geholt. Wenn der geholt ist und dekodiert wird, dann kann der zweite Befehl schon geholt werden, parallel dazu. Wenn der dritte Befehl ausgeführt wird, ist der zweite Befehl beim Dekodieren und der dritte Befehl beim Holen. Und jetzt können Sie nochmal überlegen, was die Probleme sind, wenn ich sowas mache, ob das immer funktioniert oder nicht. Und das können wir beim nächsten Mal ansprechen. Vielleicht weiß schon einer, was da so die Probleme dann sind. Gut, damit beenden wir das heute. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder um die gleiche Zeit.